Das ist das Höchste, was wir sein können. Kinder Gottes. Ich traf eben noch vor dem Gottesdienst den Lobpreisleiter der tamilischen Gemeinde, die ja auch parallel hier Gottesdienst feiert. Der sagte Pastor zu mir und ich sagte Lobpreisleiter zu ihm. Und dann sagte ich zu ihm, wir sind Kinder Gottes und das ist das Höchste, was es gibt. In der Ewigkeit werden wir nicht mit Doktortitel oder Pastorentitel rumlaufen, sondern werden uns alle freuen, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist das Höchste, was es gibt. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind, im Buch des Lebens stehen. Mehr geht nicht. Und ich finde das auch sehr befreiend, ja, dass wir nicht danach streben müssen, in dieser Welt mit gewaltigen Titeln rumzulaufen. Ist ja okay, die haben auch da und dort ihre Funktion, ist schon ganz richtig. Aber wir sollten niemals unseren Wert damit verknüpfen. Das ist riskant. Unser Wert ist, dass wir von Gott geliebt sind und seine Kinder sind. Predigtreihe beziehungsweise kleine Predigtreihe sind nur drei Predigten, weil danach werden wir uns schon mal so Richtung Ostern begeben, auch mit den Predigten. Und ich habe überlegt und gebetet, was kann man da predigen? Die Bibel ist ja voll vom Thema Beziehungen. Auch das Neue Testament ist voll zum Thema Beziehungen. Und mich hat es gereizt, so ganz, ganz tief anzusetzen und bin auf die Bergpredigt gestoßen, wo es ja auch viel um Beziehungen geht. Und zwei so zentrale Texte habe ich dann rausgesucht. Der eine, den haben wir ja letzte Woche angeschaut, mit dem du sollst nicht töten, was eben in den Augen Jesu wesentlich tiefer geht, als dass man keinen Mord begeht, sondern dass man einfach mit Menschen wertschätzend umgeht. Also wer das nochmal sich anhören will, ist ja auch auf unserem YouTube-Kanal und Podcast natürlich immer noch da. Und heute habe ich einen anderen Text rausgesucht, auch aus der Bergpredigt, der auch sehr tief geht zum Thema Beziehungen, und zwar das Ding mit dem Splitter und dem Balken. Ganz spannender Text. Wir lesen den jetzt einmal. Den haben wir in Matthäus 7. Und da heißt es, ab Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist aber noch in deinem Auge. Du Heuchler, zieh mal zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Manche sagen, dieser letzte Vers, das ist so ein Special, das nehmen wir gar nicht dazu. Aber ich habe es bewusst dazu genommen, weil ich auch glaube, es ist wichtig, dass das diesem Abschnitt mit dabei ist. Einmal bitte die nächste Folie. Ich habe so gemerkt, dass mit dem Balken im Auge, ich bin ja nun schon ein bisschen länger Christ und habe meine Bibel schon mehrfach gelesen, und dann liest man dann so drüber hinweg, ja, so Balken im Auge, so okay. Und ich habe entdeckt, dass das häufig von Künstlern auch dargestellt wurde, wie auf diesem Bild hier. Das ist von 1501. Ein Jakob von Pforzheim hat das 1501 so mal gemalt. Die Tadelsüchtigen hat er das genannt, die Tadelsüchtigen, auch sehr spannend, dieser Begriff. Wir würden heute vielleicht kritiksüchtig sagen, so Fehlersucher, ja, die eigentlich so rumlaufen, wo stimmt's bei dem anderen nicht, ja, ist ja mal so eine Grundeinstellung. Und der hat halt wirklich einen Balken da reingemalt. Und als ich mir das so nochmal angeschaut habe, es gibt also eine ganze Reihe solcher künstlerischen Darstellungen, gedacht, irgendwie ist Jesus ja auch humorvoll, oder? So, wenn man sich das mal wirklich so vorstellt, was er da gesagt hat, so ein Balken im Auge, also das ist schon auch mal wieder der Humor von Jesus, ne? Also Humor heißt ja nicht, dass ihm diese Rede nicht sehr wichtig war und dass sie nicht auch sehr ernsthaft war, diese Rede, aber Jesus ist so der Meister. also der auch sehr tiefe Dinge, dann aber auch mit einer Prise Humor, Ironie, das ist ja schon fast sarkastisch hier so, das so da rein zu würzen, weil sein Ziel ist natürlich, die Herzen zu erreichen. Und gerade bei so manchen Themen ist gut, wenn ein bisschen Prise Humor da reinkommt. Wir können jetzt nochmal wieder die Folie zurückgehen auf unseren Bibeltext. Das ist ja wie gesagt aus der Bergpredigt. Und in der Bergpredigt hat Jesus ziemlich am Anfang gesagt zu den Hörern, die Hörer waren in erster Linie seine Nachfolger, seine Jünger, aber auch viele andere haben das auch gehört. Und er hat da am Anfang auch gesagt, eure Gerechtigkeit, die muss besser sein als die von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Das ist so eine Art Überschrift in der Bergpredigt. Und dann ist er verschiedene Themen durchgegangen. Ja, du sollst nicht töten und du sollst nicht richten und so weiter. Und als ich das früher immer gelesen habe, habe ich gedacht, boah, was heißt das denn? Meine Gerechtigkeit, also meine Rechtschaffenheit, mein reines Leben vor Gott. Ja, so Gerechtigkeit ist ein großes Wort, soll größer sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Da habe ich so gedacht, boah, meine Güte, die Schriftgelehrer und Pharisäer, ich meine, die haben schon sehr diszipliniert gelebt. Ja? Die haben ihren Zehnten gegeben und zwar noch von den Kräutern und die waren wirklich bemüht, die haben viel gebetet und die haben das sehr ernst genommen, das Wort Gottes. Und ich dachte, was heißt es denn, eine noch höhere Gerechtigkeit als die, muss ich noch disziplinierter sein oder was? Das ist ja unglaublich, was Jesus da sagt. Und im Grunde genommen geht Jesus ja dann die verschiedenen Aspekte durch und ich bin auf einen Punkt gestoßen, ist mir nicht eingefallen, habe ich in einem guten Kommentar gelesen. Es ging nicht darum, noch disziplinierter zu sein als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Eigentlich ist die Gerechtigkeit, die Jesus sich wünscht, auf einer ganz anderen Ebene. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die waren mit dem Buchstaben unterwegs, mit dem, ich nehme das ganz genau, was im Wort Gottes steht. Das war nicht schlecht, nur ihr Problem war, dass sie sehr wenig Einsicht in ihr eigenes Herz hatten. Und so hat Paulus mal gesagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und das, was Jesus in der Bergpredigt macht, ist, dass er im Geist die Gebote Gottes auslegt. Und dass er sagt, ihr braucht Hilfe von Gott, ihr braucht den Heiligen Geist, weil ihr seid im Grunde genommen so im Eimer, ja, so kaputt, so verdorben. Sorry, dass ich das so sage. Aber ihr braucht Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und was ihr braucht, ist Ehrlichkeit und dass ihr euch angesichts der Liebe Gottes anschauen dürft und dann mal auf Punkte kommt, wo es bei euch gar nicht stimmt und dass das durch den Heiligen Geist erneuert wird. Mit dieser Botschaft ist Jesus gekommen und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten sehr viel Mühe, das zu begreifen. Einzelne haben es irgendwann begriffen, Nikodemus und so, Einzelne haben es irgendwann begriffen, aber viele sind hängen geblieben in dem, das ist das Wort Gottes und wenn ich mich nur richtig genug anstrenge, und diszipliniert bin und noch disziplinierter und vor allen Dingen disziplinierter als die anderen, ja, dann schaffe ich das. Und eigentlich, was Jesus in der Bergpredigt macht, ist, er hält einen Spiegel vor mit dem großen Wunsch und dem großen Gebet, dass alle erkennen, wir schaffen es nicht. Du schaffst das nicht. Dieser Anspruch, so zu leben miteinander, ist dir nicht möglich. Das ist eine wichtige Funktion der Bergpredigt. Es wird uns ein Spiegel vorgehalten. Und dieses Du schaffst es nicht soll eben nicht dazu führen zu sagen, naja, dann ist ja auch alles egal, sondern zu einer tiefen Begegnung mit Gott führen, zu einer Begegnung mit Jesus führen, zu der Bitte um die Hilfe des Heiligen Geistes führen, damit der Heilige Geist uns verwandelt. Und damit wir das schon leben, was er möchte, aber eben nicht aus eigener Kraft. Das ist so der entscheidende Unterschied, der mich auch sehr freigesetzt hat, denn also ich habe so einen Hang zum Perfektionismus und von daher, ich könnte mich da ganz gut einreihen bei den Pharisäern. Also habe ich auch immer wieder mal gemacht und passiert mir auch immer noch. So dieses, ja komm, wenn du dich nur genug anstrengst und diszipliniert genug bist, dann klappt das schon. Aber da bin ich auch immer wieder gescheitert, wenn ich ehrlich bin. Und dann durchzubrechen in diese Dimension, zu der Jesus einlädt und sagt, komm, ich helfe dir doch. Sei ehrlich, lass die Maske mal fallen. Sei mal ganz ehrlich. Sag mal, was du nicht schaffst, weil du schaffst manches nicht. Und dann sind wir in einem Prozess, wo der Heilige Geist uns verwandelt, die Metamorphose, von der Paulus mal spricht, von der Raupe zum Schmetterling. Und dann werden wir von innen erneuert zu dem neuen Menschen, zu dem wir berufen sind. Und dann wird es in der Tat besser mit uns, aber eben nicht auf dem Wege der eigenen Kraftanstrengung. Da sind wir zum Scheitern verurteilt. Und das kann man auch sehen, wenn man sich verschiedene Gemeinden und Kirchen anschaut. Es gibt ja die ernsthaften Christen. Ich würde sagen, wir gehören auch so dazu. Wir sind eher so die ernsthaften Christen. Wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort und was da steht, das ist für uns richtig und so. Aber es gibt eben dann auch Gemeinden, wo sehr wenig Raum ist, auch für den Heiligen Geist, und wo es sehr viel eigene Anstrengung ist und wo es dann eben sehr gesetzlich zugeht und wo es so ein paar gibt, die sehen so aus, als wären sie schaffen und die anderen sind halt die Loser. Und das ist etwas, was Jesus nicht gemeint hat, als er meinte, ich werde meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde, die Jesus baut, ist die Gemeinde der Versager. Der Gescheiterten. Derer, die sagen, hallo, hilf uns, wir schaffen das nicht. Wir müssen an diesen Punkt kommen. Und dann heißt es natürlich nicht, dass wir immer Versager bleiben und dass wir immer nur scheitern. Das heißt natürlich, dass wir verwandelt werden und schon, dass wir besser werden, dass wir beziehungsfähiger werden, dass wir liebevoller werden, dass wir ehrlicher werden, dass wir Gott mehr lieben. Natürlich, versteht mich nicht falsch, nicht Versager und jetzt bleiben wir da und lassen uns immer hängen und geht ja eh alles nicht. Das ist nicht gemeint. Aber wir brauchen diesen Punkt, manche nennen das Zerbruch, wir brauchen diesen Punkt, wo wir vor Gott zerbrechen und wo wir scheitern mit all unseren Bemühungen, und das öffnet uns letztlich dafür, dass wir sagen, Herr, hilf mir, sei mir gnädig. Und ich wünsche mir so, und ich denke, wir sind ganz gut auf dem Weg, dass unsere Gemeinde so ein Klima hat, weil so ein Klima ist eine Gemeinde, die offen ist für Menschen mit Problemen. Das andere sind diese Gemeinden, die haben keine Probleme. Die sind alle schon so heilig. Und da traust du dich kaum dazu zu kommen, weil du weißt, bin ich aber noch nicht. So, wir sind alle auf dem Weg. Keiner ist perfekt. Auch hier im Raum, noch keiner ist so durchgeheiligt, dass er nicht irgendwie noch mal einen schwierigen Gedanken hätte. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen hier bei unserem Thema. Mit dem Balken und mit den Splitter. Also, was ist das denn eigentlich? Was ist denn eigentlich damit gemeint? Also der Splitter, den jemand im Auge hat, hier in diesem Bild, bedeutet, da ist ein Bruder oder eine Schwester und die hat ein Problem, die hat einen Fehler, die ist vielleicht mit einer Sünde unterwegs. Also da ist wirklich etwas, was nicht gut ist. Aber was ist jetzt der Balken? Nun, der Balken ist die Einstellung, die Herzenseinstellung dessen, der die Kritik übt. Und Jesus sagt, lasst mich an euren Einstellungen arbeiten, weil dass ihr anderen helfen wollt, ist mal per se nicht falsch. Aber solange eure Einstellung nicht stimmt, wird das wahrscheinlich schief gehen. Also muss ich ja mal vorstellen, einen Splitter zu entfernen bei einem Menschen, das ist schon schwierig, oder? Haben wir alle vielleicht schon mal erlebt. Ja, so ein fieser kleiner Splitter. Also wir haben zu Hause so eine Pinzette mit einer Lampe dran, das ist cool. Ja, also dann hast du eine Pinzette und dann kannst du noch diese kleine Lampe anmachen, dann hast du auch das volle Licht da, wo der Splitter ist. Weil ein Splitter rausziehen ist schon eine Kunst. Also da muss man schon sensibel sein, da muss man genau hingucken. Ja, und jetzt stellt euch das Ganze mal im Auge vor. Ach, im Auge auch noch, meine Güte, das ist ja somit das Empfindlichste, was wir haben. Ein Splitter im Auge, das kann auch schief gehen. Also wenn man das falsch macht, dann ist das Auge nachher blind. Das ist schon so eine höchste Operation, von der Jesus hier redet. Und er sagt, wenn du das vorhast, da musst du klare Sicht haben. dann sollte deine Brille nicht beschlagen sein. Das war doch hier sehr schön dargestellt, dass die total beschlagen ist, ja, und du guckst und dann komm, ich mach dir mal hier den Aufkleber weg und dann ja, reißt da an der falschen Stelle das T-Shirt kaputt. Also sehr gute Illustration, ja, zu unserem Thema hier. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir können jetzt eine Folie zurückgehen und den Text dran lassen. Als ich das früher mal gelesen habe, da war ich noch nicht so lange Christ, dann habe ich gelesen, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Und dann habe ich das ganz ernst genommen. Ich habe einfach diesen Vers genommen und gesagt, ich werde jetzt keinen Menschen mehr richten, also auch nicht beurteilen, nicht mehr kritisieren, gar nichts mehr. Weil es steht ja da. Aber ich habe gemerkt, irgendwie kann es auch nicht sein. Also das ist zwar irgendwie sehr liebevoll, sehr freundlich, aber irgendwie auch ein bisschen distanziert. Und es kann sogar lieblos sein, wenn ich nicht bereit bin, jemand anders zu helfen. Ich bin zum Beispiel neben dem Perfektionismus, zu dem ich neige, bin ich auch harmoniebedürftig. Harmoniebedürftig heißt, ich habe sehr ungern irgendwie Stress mit jemandem oder so Auseinandersetzungen oder dann weiß ich nicht, das mag ich gar nicht. Und dazu passte das natürlich gut, ich richte keinen. Ich sage das gar keinem. Ich sehe zwar Dinge, ich sage das nicht, weil Jesus hat gesagt, richtet nicht. Aber so hat Jesus das nicht gemeint. Das ist einer der Gründe, warum ich die Hunde und Säue hier mit reingepackt habe. Denn wenn er sagt, eure Perlen, also sprich das, was euch heilig ist, das Evangelium, das Wort Gottes, Jesus, das sollt ihr einfach nicht wahllos Leuten irgendwo geben, weil es kann sein, dass das Menschen sind, die sowas von weit davon entfernt sind und so kritisch sind, das wird denen nicht helfen, weil die Herzen sind zu, da geht gar nichts und dann werden sie dich noch angreifen, ja? Steht ja da, dann drehen die sich noch um und wollen dich noch zerreißen. Wahrscheinlich jeder von uns schon mal mehr oder weniger erlebt. Hunde, übrigens kurze Definition von Hunde hier. Manche von uns haben ja einen Hund. Also das hat Jesus nicht gemeint hier, ne? So ein schönes Haustier. Sondern die Hunde, die er meinte, die es damals gab, das waren diese herumstreunenden, sehr ungepflegten, stinkenden, aggressiven Hunde. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mal irgendwo erlebt habt. Ich habe das mal in einem Land, wo wir im Urlaub waren, erlebt. Da gab es so richtige Gruppen von so wilden Hunden, die zogen da durch die Gegend wie so Verbrecher. Ja? Also sowas meint Jesus hier eher. Nicht so schöne, gepflegte Haushunde. Sondern Hunde standen einfach für unrein, für aggressiv. Ja? Und Säue, also Schweine, ja erst recht. Das war ja das unreine Tier schlechthin. Und er sagt, dass man denen nicht die Perlen geben soll, also die tiefen Wahrheiten des Evangeliums, der Name Jesus, das, was uns heilig ist, das sollten wir ihnen nicht geben. Wir sollten eine Differenzierung haben in unserer Wahrnehmung von Menschen und das Evangelium und den Namen Jesus da weitergeben, wo unser Empfinden eher ist, so da wird es auch was Gutes bewirken. Ja, man kann zum Beispiel das Leben von Jesus ja anschauen in den Evangelien und er ist nicht mit jedem Mitmenschen genauso gleich umgegangen. Ne? Also bis dahin, dass er jemanden auch mal gar nicht geantwortet hat. Frage gestellt, er sagt gar nichts. So, weil er diesen Unterschied macht, diesen feinen Unterschied. Und wenn Jesus also das hier sagt, dann kann ja das Richten nicht bedeuten, so ich darf keinen Menschen mehr beurteilen. Es ne? wird ja nicht dann zusammenpassen. Was Jesus hier sagt. Also richtet nicht heißt nicht, ihr dürft Menschen nicht mehr beurteilen. Ja, sonst könnt ihr ja nicht unterscheiden, ob das jetzt solche oder solche Menschen sind. Was ist mit Richten gemeint? Nun mit Richten, was Jesus hier meint, ist eher so etwas wie, ich sitze zu Gericht. Ich beurteile fast so vom Thron Gottes aus. Das sollen wir zum Beispiel gar nicht tun. Wir sind nämlich nicht Gott. Wir haben nicht das finale Urteil. Und vor allen Dingen sollen wir nicht ätzend und vernichtend richten. Wir sollen nicht zugrunde richten. Ja, es geht letztlich um eine tiefe Herzenseinstellung. Dass wenn wir Menschen beurteilen, dann aufgrund der Gnade Gottes und dass uns viel Gnade widerfahren ist überhaupt und dass wir wirklich helfen wollen. Das mit dem Splitter rausziehen, da sagt Jesus ja auch nicht, hör mal ihr mit den Balken, lass das mal ganz sein. Das sagt er ja gar nicht. Er sagt, entferne mal deinen Balken, dann kannst du klar sehen und dann hilf mal, den Splitter rauszuziehen. Das ist ja, was er hier sagt. Sagt er nicht, lass das sein. Sondern er sagt ja, klär mal dein Herz, deine Einstellung. Und wenn deine Einstellung gut ist, ja, dann mach das. Wir brauchen doch einander. Ich habe schon so manche Splitter im Auge gehabt, die habe ich gar nicht wahrgenommen. Aber es gibt so ein paar Menschen, denen ich grundweg erlaubt habe, mir alles zu sagen und mich zu kritisieren und mir Fragen zu stellen. Weil ich weiß, alleine kann ich das gar nicht. Wenn ich nur alleine unterwegs bin in meiner Selbstbeurteilung, werde ich auf einen schiefen Weg gehen. Ich brauche Menschen, die mich betrachten und die mir Dinge sagen, die nicht gut sind. Ich weiß nicht, ob das auch deine Einstellung ist, ich wünsche dir das aber. Wir sind geschaffen, deswegen sind wir auch anatomisch so gebaut mit dem Gesicht, dass wir die Gesichter der anderen sehen, dass wir einander wahrnehmen und dass wir einander helfen, auch in der Wahrnehmung. Eine gesunde Selbstwahrnehmung geht nicht ohne, dass jemand anders mich wahrnimmt und mich spiegelt. Wer nicht die Wahrnehmung von anderen zulässt für sich selbst, wird ein schiefes Bild von sich selbst haben, unweigerlich. Blinde Flecken, toter Winkel, diese Dinge haben wir alle, bezüglich uns selbst. Wir sind in der Lage, uns selbst zu betrügen, sagt das Wort Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einander haben, dass wir in Beziehung leben. Und natürlich sollst du nicht jedem erlauben, dir zu sagen, was deine Fehler sind. Das wäre auch gefährlich, weil nicht jeder meint es gut mit dir. Aber du solltest ein paar Leute haben, wo du eine Vertrauensbeziehung aufbaust und wo du sagst, hör mal, ich habe da eine Schwäche da und da, kannst du mich mal jede Woche einmal fragen, wie es mir damit geht? Das ist keine neue Wissenschaft, das ist etwas, was von Gott her angelegt ist. Er schuf uns in seinem Bilde und er schuf die Menschen auch so, dass sie einander helfen sollen. Wer mal mit Suchtkranken gearbeitet hat, weiß, dass manche Süchte, dass man diese Gebundenheit nur sprengen kann, wenn die Leute bereit sind, dass jemand anders in ihr Leben sprechen darf. Das gilt für Alkoholkranke, das gilt für Pornografiesüchtige und viele andere Süchte. Und wenn man da einmal sich beugt und sich demütigt und sagt, Herr, okay, du hast das so eingefügt und es ist natürlich schwer, da muss ich meinen Stolz überwinden, aber dann kann ich den geraden Weg gehen und dann kann ich frei werden und frei bleiben. Tja, diese Balken. Was sind denn nun zum Beispiel solche Balken? Ich will mal ein paar nennen. Es sind ja Einstellungen, die wir haben. Und ein so ein Balken ist zum Beispiel Besserwisserei. Ich weiß das besser. Also ich glaube, ich weiß es besser als die anderen. Ich bin ja schon viel länger im Glauben. Ja? Und das mag ja stimmen, dass man mehr weiß, aber wenn das die Haltung ist, so von oben herab, dann ist das keine gute Haltung und dann ist das keine klare Sicht und dann könnte sein, dass das schief geht mit dem Splitter rausziehen. Rechthaberei ist auch so eine Einstellung, habe ich auch mit zu kämpfen, sage ich einfach mal offen hier. Rechthaberei. Die Frage ist, möchte ich jemandem helfen oder will ich Recht haben? Das ist manchmal ganz nah beieinander. Ich erlebe das in Diskussionen, wo ich selber mit diskutiere. Ich beobachte das bei Diskussionen. So eine Diskussion ist ja eigentlich was Herrliches. Es ist ja, wenn es gut läuft, ein Dialog, wo alle was lernen können. Ja, weil zusammen hat man ja mehr als einer alleine. Aber manche Diskussionen, die gehen immer in so eine Sackgasse, weil die wollen einfach nur Recht haben. Und dann passiert das Gegenteil von, man kann was lernen, sondern dann gibt es diese dann geht es auseinander. Das ist eine Auseinandersetzung. Da entsteht Distanz. Ja? Da entstehen Verletzungen. Weil, ich habe ja recht. In der Eheseelsorge gibt es so ein geflügeltes Wort, wo man sagt, ja, Mann und Frau gibt es das ja auch. Ich habe recht, na, ich habe recht. Willst du glücklich sein oder willst du recht haben? Kannst du dich entscheiden. Selbstgerechtigkeit ist auch so eine furchtbare Einstellung, so ein fetter Balken in unseren Augen und dann wollen wir die Splitter rausziehen. Ja? Selbstgerechtigkeit. Was ist Selbstgerechtigkeit? Selbstgerechtigkeit ist Gnadenlosigkeit. Was ist Gnadenlosigkeit? Nun, du buchst das auf dein Konto, dass du dich so entwickelt hast, wie du bist. Ja, du bist schon irgendwie ein bisschen heiliger. Wenn du länger Christ bist, hoffentlich ist das so, dass du ein bisschen heiliger bist als andere. Und da denkst du, das habe ich ja gut gemacht. Das habe ich mir hart erarbeitet. Ja, und die anderen sollten sich mal richtig anstrengen, auch dahin zu kommen. Selbstgerechtigkeit. Was haben wir uns denn selbst erarbeitet, was unsere Heiligkeit angeht, was unser Herz angeht? Was haben wir uns denn erarbeitet? Darf ich mal so sagen, gar nichts? Ja, aber haben wir uns denn nicht entwickelt? Ja, hoffentlich. Aber warum? Ja, weil es uns geschenkt wurde. Das ist was anderes, als ich habe mir das erarbeitet. Ich setze mich der Gegenwart Gottes aus, so wie ich mich in die Sonne lege, und dann werde ich braun in der Sonne. In der Gegenwart Gottes werde ich heilig. Okay, aber habe ich das mir erarbeitet? Nö, das hat Gott gemacht. Das ist seine Heiligkeit, die mich prägt. Es ist seine Güte, seine Liebe. Ich sehe Jesus als Vorbild und der Heilige Geist verwandelt mich. Ich bin da ein Empfänger des Ganzen. Ich habe mir das nicht erarbeitet. Manchmal stelle ich ja die Frage, wer hat die Gnade Gottes verdient? Ja, finde den Fehler. Schon in dem ganzen Satz. Wer hat die Gnade Gottes verdient? Hä? Geht nicht. Wenn du was verdient hast, dann war es nicht Gnade. Wenn es Gnade war, ist es Geschenk und du hast es eben nicht verdient. Und da will Jesus hin. Deswegen hat er diese Rede gehalten. Nee, noch nicht die Folie, da sind wir noch nicht. Das ist das Ende erst. Text, ja. Wir haben uns das nicht verdient. Und deswegen ist eine Gemeinde so gesegnet, wenn wir alle sagen, wir sind Versager, wir sind gescheitert, aber durch die Liebe Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes wurden wir verwandelt und ja, wir sind schon besser drauf jetzt. Ja, wir können mehr lieben, wir können mehr dienen, wir haben reinere Herzen als vorher, weil Gott es uns geschenkt hat. Und das ist das Gegenteil der Pharisäer. Weil die Pharisäer haben gedacht, sie erarbeiten sich das. Stolz ist auch so eine Haltung, auch so ein fetter Balken, ja. Stolz. Wer stolz ist, sieht auf andere herab. Das ist nun mal so. Siehst du auf andere herab, dann such den Herrn und bitte ihn um Vergebung. Das ist Stolz und Selbstgerechtigkeit. Kritiksucht, ja. Manchmal ertappe ich mich. Dann bin ich so unterwegs, dass ich nur Fehler suche bei anderen Leuten. Ich sage es mal ganz offen, es tut mir leid, das gibt es noch bei mir. Man analysiert und findet Fehler. Übrigens, manchmal ist das richtig. Aber mit welcher Haltung? Bin ich der barmherzige Samariter, der den unter die Räuber gefallenen sieht und sagt, ich will ihm helfen? Oder bin ich der Selbstgerechte, der ja alles besser kann als die anderen und immer recht hat und die anderen kritisiert? Das ist die feine Frage, das ist der feine Unterschied im Herzen. Ja, und so jetzt könnt ihr die Folie mal anwerfen, denn damit will ich jetzt auf die Zielgerade kommen und zur Anwendung des Wortes. Also, du hast jetzt eine große Chance und das machst du nur für dich. Musst du auch gleich nicht aufzeigen oder irgendwie nach vorne kommen oder so. Es geht nur jetzt um dich. Gibt es bei dir so einen Balken? Gibt es da was von diesen Haltungen? dann kannst du es jetzt, weil der Geist Gottes wirkt, Gott hinhalten und bitten, dass er es dir nimmt, dass er dich heiligt, dass der Geist Gottes dich weiter verwandelt und dass du diesen Balken mal rausnimmst. Selbstgerechtigkeit, Rechthaberei und Kritiksucht habe ich mal aufgeschrieben. Ich habe mehr Dinge eben genannt. Haben wir vielleicht die Gnade Gottes vergessen? Wie schnell passiert es, dass wir andere Menschen verurteilen, weil sie manche Dinge noch nicht so schaffen wie wir? Haben wir vielleicht vergessen, was uns mitgegeben wurde? Du hast dir nicht ausgesucht, wo du geboren wurdest. Du hast dir nicht ausgesucht, dass du hier in Deutschland lebst, oder? Ja, manche schon, die sind hier hingekommen. Aber viele sind hier geboren und hier aufgewachsen. Andere sind woanders geboren und aufgewachsen, im Slum in Guatemala oder in ganz anderen Gebieten. Manche haben Verbrecher als Eltern. Hallo, das ist ein Weg der Heiligung, davon frei zu werden, von dem, was man von den Eltern her mitbekommen hat. Hast du viel Gutes von deinen Eltern mitbekommen? Ja, dann sei Gott dafür dankbar. Was haben andere mitbekommen? Richtet nicht. Verurteilt nicht die Menschen. Guckt doch mal, welche Wege sie und welche Schritte sie vielleicht gehen. Ja, so wie Walter Heidenreich gelernt hatte, seinen Zehnten zu geben. Das war eine Erkenntnis von Gott. Er kam aus der Drogenszene. Walter Heidenreich, gibt es ein Buch und ist ein Mann Gottes hier in Deutschland. Mittlerweile älter. Er war in der Drogenszene und lernte Jesus kennen. Und er las die Bibel und er wusste, ich gebe meinen Zehnten. Und er gab den Zehnten von seinem Marihuana. Immer wieder mein tolles Beispiel. Er hatte noch nicht die Einsicht, er soll zum Marihuana sein lassen, aber er hatte die zehnte Einsicht. Also ging er den Schritt, den er erkannt hat. Und später hat er gemerkt, oh, Marihuana ist auch nicht so gut. Dann kam diese Erkenntnis in sein Leben, dann hat er das auch sein lassen. Okay? So, wo stehst du? Was ist dein nächster Schritt? Und vor allen Dingen, wo steht deine Schwester, dein Bruder? Verurteile sie doch nicht, was sie noch nicht schaffen, sondern feuer sie an und helf ihnen, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. So sieht Jesus die Menschen. Er haut die nicht alle über einen Leisten. Er weiß, wo sie herkommen. Er weiß, was sie erlebt haben. Er weiß, was sie durch die Eltern Gutes oder Schlechtes mitbekommen haben. Und das berücksichtigt Jesus alles. Und das sollten wir auch lernen zu tun, dass wir mit Menschen so umgehen. Und vieles weißt du gar nicht, was dieser Mensch erlebt hat und was ihn dazu gemacht hat, was er jetzt ist. Aber lasst uns doch die richtige Einstellung haben, die Jesus-Einstellung haben, zu dienen und nicht zu richten und zu verurteilen, nicht abzuwerten, sondern mit der Liebe Jesu sagen, darf ich dir mal den Splitter rausziehen? Und wisst ihr, es gibt viele, die das dann auch bejahen. Aber sie haben Mühe damit, zu Recht, wenn wir von oben herabkommen, selbstgerecht und rechthaberisch. Da gibt es auch eine gesunde Abwehr des Menschen, der sagt, weiß ich nicht, fühlt sich gerade nicht gut an. Und lasst uns nicht vergessen, was unsere Abgründe waren. Weißt du noch ein paar von dir? Die Abgründe, die du hattest, die schlimme Erfahrung, wo du schlimm gesündigt hast. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, dass er dir das vergeben hat. Vergiss es nicht. Das macht dich demütig und barmherzig mit den anderen, die noch zu kämpfen haben mit ihren Abgründen. Das ist eine gute Grundeinstellung, tiefe Beziehung zu leben, so wie Jesus. Das ist es einfach. Das ist Jesus-mäßig. Amen. Lass uns aufstehen, ich bete noch und dann gehen wir in eine Zeit des Lobpreises. Wunderbarer Jesus, du hast uns geliebt von Anfang an, mit all unseren Schwächen und Fehlern, mit Sünden, für die wir uns schämen, dass wir das früher gemacht haben. Aber du bist nicht zu uns gekommen wie ein Pharisäer mit Vorwürfen, voller Rechthaberei und Selbstgerechtigkeit. Du bist gekommen zu uns, um uns die Füße zu waschen. Das ist eigentlich unfassbar, Jesus. Und wir danken dir, dass du das getan hast. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein Herz zu haben, deine Einstellung gegenüber Menschen. Und ja, Herr, das macht uns auch barmherzig mit uns selbst, da wo wir noch unsere Kämpfe haben. Danke, dass es deine Liebe ist und du, Heiliger Geist, das uns verwandelt. Es ist nicht unsere Anstrengung. Es geschieht durch dich. So segne uns als Gemeinde, dass wir tief beziehungsfähig sind, so miteinander umgehen, wie du das machen würdest, Jesus, denn du lebst ja in uns. Ja, dass wir uns schon bemühen und wachsen im Glauben und heiliger werden. Ja, volles Ja dazu, Jesus. Und gleichzeitig eine Gemeinde mit offenen Türen für Menschen, die gescheitert sind, die es nicht schaffen, die gerade große Kämpfe haben. Herr, hilf uns, dass solche Menschen hier immer willkommen sind, weil wir nicht stolz gegenüber ihnen sind, sondern in deiner Gesinnung unsere Herzen für sie öffnen. Danke, Herr, dass du das tust. Amen.